Heute geht es um die Fortsetzung des Themas Wie geht Glück bei Jesus? Eine Reihe über die Seligpreisungen Jesu. Die bedeutendste Zusammenstellung von Worten Jesu im Neuen Testament beginnt mit 8 kurzen und prägnanten Sätzen über das Glück. Und damit wird gleich überraschend deutlich, dass Gott an allererster Stelle am Glück seiner Kinder, seiner Geschöpfe, an unserem Glück interessiert ist. Denn die sogenannten Seligpreisungen sind nicht irgendein Beiwerk, sondern das Herz der Bergpredigt. Sie stellen eine Art Grundsatzerklärung dar für das, was im Reich Gottes zählt. So wie die Worte, die unserem Grundgesetz vorangestellt sind oder so ähnlich. Wir haben auch festgestellt, das letzte Mal, dass wir Menschen so geschaffen sind, dass wir in einem Wort zusammengefasst Glückssucher sind. Jeder Mensch möchte gerne glücklich sein. Das verbindet uns miteinander. Auch wenn unsere Lebensziele vielleicht sehr unterschiedlich erscheinen, sind wir doch wie Kermit im Glück. Wir versuchen mit allem, was wir tun, doch das Glück in unser Leben hineinkommt. Wir streben nach dem Glück, aber wir können es nicht festhalten. Es rinnt uns manchmal wie Wasser durch die Finger und die Glücksmomente in unserem Leben sind nicht konservierbar. Und genau an dieser Stelle ist auch der Unterschied zwischen den vielen Glücksratgebern und dem, was Jesus zum Glück zu sagen hat. Er legt nämlich den Akzent auf die Dauer. Er will nicht nur das Glück des Augenblickes, sondern eine tiefe, bleibende Glückseligkeit, ein Lebensfundament für uns, das auch in den Stürmen des Lebens noch standhält. Das wird deutlich an den Seligpreisungen. Jesus spricht 8 Glückwünsche aus. Vielleicht kann man das weiter. 8 Glückwünsche aus, die auf den ersten Blick provokant und widersprüchlich erscheinen, aber die eine Menge Sinn machen, wenn man den Glückwunsch zunächst auf die zweite Satzhälfte bezieht. Dann heißt es also, dass Jesus sagt, Glückwunsch, Gratulation, Wohl, Glück und Freude allen, die Gottes Herrschaft und Herrlichkeit erleben. Glückwunsch die, die von Gott getröstet werden. Glückwunsch die, an die, die die Erde besitzen werden. Glückwunsch denen, denen Gott ihre Sehnsucht stillt. Glückwunsch denen Gott mit Barmherzigkeit begegnet. Glückwunsch denen, die Gott sehen werden. Glückwunsch denen, die Gott seinen Kinder nennt. Glückwunsch, die mit Gott in seinem Reich leben. Und ich möchte heute gerne zeigen, Ich möchte heute gerne zeigen, wie viel Tiefe diese prägnanten Sätze Jesu haben und vor allem, wie die erste Seligpreisung zu verstehen ist. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn Gottes Herrschaft und Herrlichkeit gehört ihnen. Glücklich, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Wenden wir uns diesem ersten Satz zu. Wie also geht Glück bei Jesus? Wenn man ganz wörtlich und nah am griechischen Neuen Testament übersetzt, dann würde der Satz eigentlich lauten, Makarios, zu beglückwünschen sind die Armen in Bezug oder nach dem Geiste, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Königreich, das Reich der Himmel. Glückwunsch den Armen im Geiste. Für wen ergreift Jesus hier Partei? Wer sind die Armen im Geist? Der Evangelist Lukas lässt in seiner Rede die Zuordnung im Geist weg. Er sagt nur, glücklich die Armen. Aber das macht uns die Antwort jetzt auch nicht viel leichter. Einem Missverständnis möchte ich gleich vorbeugen. Es sind nicht die geistig Armen gemeint, die an Gaben des menschlichen Geistes arm sind. Es sind nicht die intellektuell wenig Begabten, dass man sagen könnte, ach, das sind die Dummen. Ja, glücklich die Dummen, wer nichts kapiert, ist besser dran. Oder auch nicht die geistig Behinderten gemeint. Es geht nicht darum, ob jemand schlau ist oder im Denken oder ein bisschen langsamer. Wer sind nicht diese geistig Armen, sondern die geistlich Armen? Einige meinen, es wird überhaupt über kaum ein Bibelwort mehr unter Theologen gestritten oder unterschiedliche Auslegungen bedacht als gerade die Seligpreisungen. Einige meinen, hier seien die glücklich genannt, die aus geistlichen Gründen die Armut bewusst gewählt hätten. So wie die Bettelmönche oder wie Franz von Assisi. Also sind die glücklich, die in selbstgewählter Armut leben? Doch Jesus spricht hier nicht vom Mönchtum oder von irgendeinem anderen Gelübde der Armut, dass er sagt, denen spreche ich jetzt das Himmelreich zu. Ich werde das gleich noch erklären. Manche Befreiungstheologen haben aufgrund dieses Verses behauptet, die politisch und gesellschaftlich Armen und die Entrechteten seien gemeint. Also glücklich die, die eben jetzt hier nichts haben. Dass Jesus sehr deutliche Worte macht über die Gefahr des Reichtums, das ist völlig unumstritten. Aber genauso sicher ist auch erwiesen, dass die Gleichung arm gleich nah bei Gott und reich gleich fern von Gott so auch nicht stimmt. Denn es ist weder ein Verdienst, arm zu sein, wofür man jetzt normalerweise was könnte, noch eine Garantie für eine geistliche Haltung. Und genau darum geht es aber, um eine geistliche Haltung, um das Armsein in Bezug auf geistliche Dinge. Arm dem Geiste nach, um die innere geistliche Haltung. Jesus spricht hier diejenigen an, die in ihrer inneren, die sich ihrer inneren Armut vor Gott bewusst sind. Es geht um die Haltung eines Menschen sich selbst gegenüber. Wer sich klar ist über seine geistliche Unzulänglichkeit, wer noch ein Gespür dafür hat, dass er im Vergleich zu dem allmächtigen und heiligen Gott nichts ist, dass er nichts besitzt, dass er angewiesen ist auf ihn, dass er arm ist im Geist. Diese Leute beschreibt Jesus als glückliche Leute, als geistliche Bettler, die begriffen haben, dass sie aus sich selbst heraus mittellos sind. Die Sehnsucht danach haben, von Gott und von seiner Fülle mehr zu erfahren, mehr zu erkennen. Geistlich Arme, das sind Menschen, die einsehen, dass mit ihrer eigenen Kraft nichts getan ist. Es sind solche, die den Satz Martin Luthers nachsprechen können, wir sind Bettler, das ist wahr. Ich kann das jetzt noch näher begründen, es gibt im Griechischen zwei Wörter für arme Menschen. Arm sein ist ja relativ. Also der Millionär ist in den Augen des Milliardärs arm. Nicht? Und so gibt es, was heißt denn arm? So gibt es zwei Worte im Griechischen. Das eine heißt Penes. Die Penes, das sind, oder Penes, das sind kleine Leute. Das meint einfach die Unterschicht. Die Armen, das so bezeichnet ein Grieche jemand, der den Lebensunterhalt mit eigener Arbeit verdienen muss. Nicht? Also wer selbst arbeiten muss, der ist ja arm dran. Ne? Und ist ein Armer. Also arm waren die Leute, die sparen mussten. Die schon irgendwie klar kamen, aber die keinen Überfluss hatten, die keinen Hunger leiden mussten, weil sie sich mit ihrer Arbeitskraft ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Das Lebensnotwendige. Aber dieses Wort, Penes, finden wir hier nicht. Das von Matthäus und von Jesus verwendete Wort, von Jesus hatte vielleicht auch Aramäisch gesprochen, aber das von Matthäus verwendete Wort, Tochos, bedeutet bettelarm sein, entwurzelt sein, chronisch arm sein, zum Leben nicht das Notwendige haben. Tochos, so nannte ein Grieche einen Armen, der aus eigener Kraft gar nicht mehr überleben konnte, der sich auch nicht durch Arbeit von seinem Mangel abhelfen konnte, der keinen Grundbesitz hatte und damit auch keine Möglichkeit, Lebensmittel anzubauen, der voll von den anderen abhängig war, die sich, das waren wirklich die Bettler, die sich in dunklen Straßenecken rumtrieben, rumzogen, um die Gaben zum Überleben zu erbetteln. Und dieses Wort gebraucht Jesus und sagt, glückselig die Bettelarmen, die nicht aus eigener Kraft leben können. Im Neuen Testament wird für den armen Lazarus dieses Wort gebraucht. Jesus selber gehört nicht zu denen, er gehört zu den Penes, zu den einfachen Leuten, denn er kann das Wenige, das er hat, freiwillig mit anderen teilen. Er hat diese Möglichkeit, aber das Armsein, von dem hier gesprochen wird, kann das nicht mehr. Darum meint dieses Armsein auch keine Leistung, auch nicht diese freiwillige Armut, diesen Verzicht auf Wohlstand, das dann mit Glück belohnt wird. Es geht hier nicht um ein Leben mit leichtem Gepäck in freiwilliger Armut, so sinnvoll das vielleicht auch sein mag. Das kann ja eine gute Alternative sein, aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Glückselig, Glückwunsch an die. Es geht um eine tiefe Sehnsucht, ein Angewiesensein auf Gott und seinen Geist. In diesem Sinne glückselig die geistlich Armen. Und diese Entschuldigung, Analyse spricht auch gegen eine Spiritualität, die so sagt, ja, streng dich an, ohne Fleiß kein Preis, und die versucht durch geistliche Übungen sich zu einem geistlichen Supermann zu machen. Solange wir noch glauben, wir schaffen das aus eigener Kraft, läuft noch etwas schief, denn so lange sind wir nicht die geistlich Armen. Branham Manning hat das einmal so auf den Punkt gebracht: Unser Ansatz im Leben als Christen ist oft so absurd wie der eines jungen Mannes, der gerade seine Gesellenprüfung als Klempner bestanden hat und dann eine Reise zu den Niagarafällen macht, sich die eine Minute lang anguckt und dann sagt, ich glaube, ich kriege das wieder hin. Jesus meint, dass wir mit unserer Kraft nicht vor Gott bestehen können. Und die Armen sind die, die das wissen, die das verstanden haben, dass sie die Lösung selbst nicht mehr hinkriegen. Die mit leeren Händen erwartungsvoll zu Gott kommen. Einige werden jetzt vielleicht denken, gut, schön und gut, habe ich verstanden, aber das ist für mich immer noch irgendwie komisch. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie mich das denn wirklich glücklich machen soll, dass ich so abhängig bin von Gott. Es steht irgendwie immer noch im Gegensatz zu dem, was ich mir eigentlich unter Glück vorgestellt habe. Wo ich so gedacht habe, glücklich bin ich doch, wenn ich eigenständig bin. Wenn ich gesund bin, wenn ich Kraft habe, wenn ich Vermögen habe, wenn ich Macht habe. Dann, wenn ich tun kann, was ich will, dann bin ich glücklich. Wieso nennt Jesus die glücklich, die so ganz und gar ihre Abhängigkeit vor Gott erkennen? Ich versuche einmal eine Antwort. Das Glück, von dem Jesus hier spricht, besteht in dem Vertrauen zu Gott und zu seiner Herrschaft. Glücklich zu preisen bin ich, wenn ich nicht auf meine eigene Stärke vertrauen muss, sondern darauf vertrauen darf, dass Gott mich ans Ziel bringt. Denn das, was ich im Alltag erlebe, ist doch allzu oft, dass ich selbst gar nicht in der Lage bin, für die Sicherheit meines Lebens zu sorgen. Da bemühe ich mich so ab, und da quäle ich mich und da will ich es nur gut und dann kommt mir irgendetwas dazwischen und ich merke, dass es mir durch die Finger rinnt. Ich habe vielleicht einen Unfall, eine Krankheit, meine Firma macht dicht, der ganze Staat verändert sich, gibt viele Möglichkeiten. Und was ist mit all meiner Anstrengung, mit all meinem Glück? Und wenn ich dann so überlege, wohin führt mich mein Leben, wie wird das weitergehen, dann merke ich mit jedem Tag des Alters, dass es nicht mehr wird, sondern dass es mir entzogen wird, dass ich es nicht festhalten kann. So sehr ich mich auch mühe, so sehr ich auch spare, so viel ich auch für die Rente angespart habe, es kann es nicht halten. Das ist doch unsere Alltagserfahrung. Ich spüre, dass ich Gott zu meinem Glück brauche, dass ich mit meinem eigenen Latein am Ende bin und viele Glücksversprechen, die mir von anderen gegeben werden, die sind oft so begrenzt und innerlich hohl und am Ende auch enttäuschend, weil sie einfach nicht halten können, was sie versprechen. Um bleibenden Frieden für meine Seele zu finden, ist es nötig, wenn du es finden willst, ist es nötig, dass du dich fallen lässt. Und zwar in die Hände Gottes. Warum willst du nicht auf Jesus Christus vertrauen, der für dich gestorben ist? Um Glück zu erleben, müssen wir uns für die Seligpreisungen öffnen. Da müssen wir es wagen, einmal quer zu denken. Oft stehen uns unsere Vorurteile wie große Hindernisse im Weg, wenn wir denken, zu beglückwünschen sind nur die, die unabhängig sind von den anderen, auch von Gott, die auf ihre eigene Stärke und Kraft vertrauen können, auf ihr Reichtum, auf ihr Geld, auf ihr Besitz, auf ihre Macht. Ihrer ist das Reich der Himmel, aber so ist es nicht. Vielmehr werden sie alles auf der Erde zurücklassen. Und auch wenn du dir das Glück zunächst nicht so vorstellen kannst, wie es Jesus hier beschreibt, möchte ich heute einmal einlassen, lass dich doch bitte einmal wirklich darauf ein und erlebe, was es am Ende mit dir macht. Ich werde das gerade gleich nochmal zeigen. Diese krasse Botschaft stellt Jesus an die Spitze seines Evangeliums. Selig sind, die da arm sind. Ich fand die Übersetzung mit am besten, die da arm sind vor Gott, die da wissen, sich in Abhängigkeit von Gott, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das Entscheidende ist nicht das Haben, sondern meine Sehnsucht, meine Offenheit, meine Bedürftigkeit, nicht, was ich angesammelt habe an scheinbaren Sicherheiten. Und ist das nicht auch eine extrem gute Neuigkeit für jeden von uns, der genau dieses Gefühl hat, mit der eigenen Kraft ans Ende zu kommen, wenn er weiß, es gibt da einen, auf den darf ich mich verlassen, wo ich keine Kraft mehr habe, da wird er mich ans Ziel bringen, der weiß, dass in Bezug auf seine Frömmigkeit die Patient, die er da hat, nicht zählen, dass er so gut wie nichts einzubringen hat und sagt, ich verlasse mich ganz und gar auf Gott, wie ein Bettelarmer. Entscheidend, sagt Jesus, ist die Beziehung zu Gott, die Beziehung zwischen Gott und dir, deine Bedürftigkeit und deine Offenheit für Gott, für dein Glück. Jesus nimmt von Anfang an den Angebern, den allzu sicheren, den Besserwissern, den Allwissenden, den Wind aus den Segeln. Glücklich sind nicht die 150-Prozentigen, die alles schaffen, sondern die, die um ihre Grenzen wissen. Die, die wissen, dass sie Gott brauchen. Das schimmert auch durch, ist das wirklich so? Eine kleine Prüfung. Das schimmert durch die Geschichte vom Pharisäer und vom Zöllner im Tempel, die dorthin kommen und mit verschiedener Einstellung beten. Denk das mal nach. Der Pharisäer, der kommt ja in den Tempel hinein und denkt, ich bin gut, ich habe etwas vorzuweisen, ich kann vor Gott treten. Aber der Zöllner kommt und sagt, ich habe nichts. Ich habe nichts, ich bin ganz abhängig von dir. Und Jesus sagt, dieser geht gerechtfertigt hinaus. Der ist wirklich der Glückliche, denn ihm gehört das Reich der Himmel. Wie dieser Zöllner im Gleichnis mit niedergeschlagenen Augen betet, Gott sei mir Sünder gnädig. In der Hoffnung sich dem Psalmbeter anschließt, wie David es im 34. Psalm ausdrückt, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein erschlagenes Gemüt haben. Das Himmelreich ist kein exklusiver Vorort mit verschnoppten Regeln, sondern ein Ort für jene, die sich von Gott abhängig wissen. Jetzt, wie bin ich selber? Wie bist du selber? John Knox war wohl der größte Prediger in der Geschichte Schottlands. Er hat bekannt, in der Jugend, in der Lebensmitte und auch jetzt nach vielen Kämpfen finde ich in mir nichts als Verdorbenheit. Zu oft meinen wir, alles im Griff zu haben. Paulus schreibt an die Korinther, wie er sich selbst als Diener Gottes ausweist und welche Empfehlung er als Haltung für seine Mitarbeiter hat. Er sagt, es ist die Haltung der geistlich Armen, 2. Korinther 6. Wir sind arm und beschenken doch viele reich. Wir haben nichts und besitzen doch alles. Jesu Leben bestätigt es, dass die scheinbaren Verlierer der menschlichen Gesellschaft die sind, die Jesus selig preist und in deren, die in der Begegnung mit Gott wirklich großes Glück finden. Vielleicht noch einen Gedanken für uns als Gemeinde. Trotz aller Probleme, die wir so haben, scheinen wir doch oft nicht zu wissen, dass wir tatsächlich auch total abhängig sind von Gott. Wir denken oft, wir kommen auch ohne Gott zurecht. Da gibt es so viele Programme und vielleicht hilft auch das Management. Wir schauen auf unseren Jahresfinanzbericht und sagen, ach, das sieht ja gut aus. Damit kann man bauen, auch einen Aufzug. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja, wir fühlen uns nicht wirklich, glaube ich oft, nicht wirklich abhängig von Gott. Wir denken, wir haben ein schönes Haus, wir haben schöne Musik und es läuft. Ja, das läuft schon. Und spüren wir unsere Abhängigkeit, unsere Bedürftigkeit vor Gott? Sehnen wir uns, dass Gott all unseren Mangel ausfüllt? Das, weil wir wissen um unsere Bedürftigkeit? Mein Gedanke ist hier, warum sind in unserer Zeit Gebetstreffen so schlecht besucht? Warum erscheinen sie uns unattraktiv? Weil wir nichts brauchen. Ich bin sicher, alle, die schon Zeiten mitgemacht haben, wo sie etwas gebraucht haben und wussten, ich kriege das nicht hin, haben in jenen Zeiten ganz anders gebetet. Nun kann man das nicht machen, dass wir mit einer solchen Einstellung leben. Das kann ich nicht verordnen. Da können wir jetzt nicht große Gebetsstunden veranstalten, weil das Wesentliche muss in unserem Inneren geschehen. Diese Abhängigkeit von Gott. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, dass wir eine Gemeinde sind von geistlich Suchenden, die sich wirklich auf die Kraft Gottes verlassen wollen, die ihn brauchen, als Einzelne, aber auch als ganze Gemeinde. Dass wir nicht vertrauen auf unsere Leistung, auf unsere Stärke. Das geschieht in unserer Welt und dabei ziehen so viele Menschen den Kürzeren. Wir haben uns schon sehr daran gewöhnt. Habe ich diese Einstellung wie dieser Zöllner? Herr, ich habe nichts einzubringen, aber ich verlasse mich ganz auf dich. Ein letzter praktischer Gedanke. Was heißt das, so abhängig sein von Gott? Was könnte das sein, wo du deine Sicherheit suchst, wo du sagst, das lasse ich jetzt einmal los? Ich muss da jetzt nicht selber für kämpfen. Ich darf das Gott überlassen. Diesen Bereich des Lebens einmal wirklich loszulassen, in Gottes Hände zu legen und zu merken, wie er mich trägt. So wie mich der Boden hier im Saal trägt mit meinem Stuhl, so trägt mich Gott und trägt mich bis zum Ziel und ich kann mich fallen lassen. Bedeutet das nicht Glück, wenn ich das spüre, dass Gott mich hält, dass ich mich auf ihn verlassen darf, der sagt, ich weiß wohl, was für Gedanken ich habe, Gedanken des Glücks und der Zukunft für dich und ich verlasse mich darauf. C.S. Lewis hat es einmal so ausgedrückt, solange der Mensch in Gott nur den Prüfer sieht, der ihm eine Examensaufgabe stellt, solange er in seinem Umgang mit Gott an Forderungen und Gegenforderungen denkt, hat er zu Gott noch nicht das rechte Verhältnis gefunden. Er macht sich falsche Vorstellungen von dem, was Gott ist und von dem, was er selbst ist. Erst wenn er seinen eigenen Bankrott erkannt hat, kann er die rechte Beziehung zu Gott finden. Sehen wir unsere geistliche Armut? Haben wir verstanden, dass wir geistliche Leichtgewichte sind, aber dass Gott uns glücklich machen kann? Wenn ja, dann besitzen wir die Kennzeichen derer, denen das Himmelreich gehört. Wir sind Bettler, das ist wahr. Aber diesen Bettlern ist das Himmelreich geschenkt. Amen.